Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Hallo und willkommen, ich bin Ellen Hering. Vor 50 Jahren ging der Biafra-Krieg zu Ende. Das war ein Bürgerkrieg in Nigeria, der uns bis heute in Erinnerung geblieben ist, weil damals zum ersten Mal Bilder von Kindern mit Hungerbäuchen um die Welt gingen. Bilder, die in den ersten Farbfernsehern, die damals auf den Markt kamen, zu sehen waren und zu einer bis dahin nicht gekannten Spendenbereitschaft und auch zu viel Kritik geführt haben. Der Biafra-Krieg gilt bis heute als die Geburtsstunde der staatlichen humanitären Hilfe und infolgedessen auch der Entwicklungshilfe. Wir haben in dieser Woche im Podcast der Weltzeit über die Geschichte Biafras berichtet und auch die Entwicklungshilfe in ihrer derzeitigen Form infrage gestellt, mit Stimmen vom afrikanischen Kontinent. Hilfe, so die Kritik, hat zu Abhängigkeit und Unselbstständigkeit geführt. Das Projekt, das wir Ihnen heute vorstellen, verfolgt einen komplett anderen Ansatz. Hier gibt es nichts umsonst, es gibt nichts geschenkt, es geht auch nicht um Hilfe, sondern es geht um gute Geschäfte. Konkret um Profit mit Biogas. Bettina Rühl aus Nairobi hat sich das angesehen.
Peter Kariuki füllt einen Eimer voller Kudung in eine blaue Tonne, den Einfüllbehälter einer Biogasanlage. Der Kenianer arbeitet auf einem Bauernhof nicht weit von der kenianischen Hauptstadt Nairobi entfernt.
In der Tonne mische ich Dung und Wasser. Ich nehme je einen Eimer voll. Dann rühre ich die Masse gut um.
Die Sache sei ganz einfach, findet der 42-jährige Landarbeiter. Sein Chef, der Bauer Gisenji, hat die Biogasanlage im August vergangenen Jahres gekauft. Alle haben sich schnell an den Umgang damit gewöhnt. Unangenehm riechen tut es sowieso nicht, der Dung ist ja buchstäblich unter Verschluss. Jedenfalls hat Kariuki keine Berührungsängste. Er beugt sich über die blaue Tonne, taucht eine Hand in die Mischung.
Ich durchsuche die Masse nach Steinen, Stöcken oder Grasklumpen. Die würden die Anlage nämlich verstopfen. Wenn ich alles gefunden habe, rühre ich nochmal um. Dann ziehe ich den Stopfen und lasse die Mischung in die Anlage laufen.
Neben ihm im Gras die Biogasanlage. Ein großer weißer Sack, der jetzt platt daliegt, weil er leer ist. Darüber sind Stangen gespannt, die eine schwarze Plane tragen können. Sie ist UV-dicht und schützt den Sack, der als Fermenter dient, bei großer Hitze vor direkter Sonneneinstrahlung. Weil es heute wolkig und kühl ist, liegt die Plane neben dem Fermenter im Gras, um die wenigen Sonnenstrahlen möglichst effektiv zu nutzen. Bei 36 Grad arbeiten die Bakterien im Inneren des Fermenters am besten, machen aus der Biomasse am schnellsten Biogas. Das ist, abgesehen von den Gasleitungen, alles.
Compared to the contemporary one, the ones that normally that are dug the most permanent.
Verglichen mit den konventionellen Systemen ist diese Anlage viel billiger. Die üblichen Biogasanlagen werden in der Erde vergraben. Diese hier ist flexibler und wie gesagt billiger. Außerdem braucht man dafür weniger Platz und die Installation erfordert nicht so viel Arbeitskraft. Innerhalb von nur 2 Tagen hatten wir alles aufgebaut. Für die unterirdischen Anlagen braucht man 3 Wochen.
Stanley Gisenji ist der jüngste Sohn der Bauernfamilie und wird den Hof übernehmen. Mit 32 Jahren ist er kaum halb so alt wie seine Eltern, aber seine Familie ist generationsübergreifend von dem System begeistert. Alle sind sich einig, diese Anlage sei die billigste Lösung, sein eigenes Gas herzustellen. Rund 750 Euro mussten die Farmer investieren. Unterirdische Biogasanlagen kosten in Kenia doppelt so viel. Die Kosten für Haushaltsgas fallen jetzt außerdem weg, meint Stanleys Mutter Joyce Gisenji.
Das Biogas ist billiger als das Haushaltsgas. Und diese Anlage kann jeder aufbauen. Man muss es nur gezeigt bekommen.
Stanley geht voraus, um den Clou des Systems vorzuführen. Vorbei an den Hühnerställen, hier gar kein 2000 Legehennen um die Wette. Außer den Hühnern besitzt die Familie 5 Kühe und ein Kalb. Das sind mehr als genug Produzenten für die Biomasse. Die Gasleitung aus der Anlage führt in einen kleinen Schuppen. Dort hängen an der Wand vier weiße, große Plastiksäcke.
Wir können das Gas auch in diesen Säcken auffangen und verkaufen.
Wir verbinden dafür die Gasleitung direkt mit den Säcken. Wenn die Sonne scheint und viel Gas produziert wird, ist ein Sack nach nicht einmal einer halben Stunde voll. Dann schließen wir das Ventil und können den vollen Sack mitnehmen.
Und zwar ganz praktisch auf dem Rücken. Auch der gefüllte Rucksack ist gut zu tragen. Er ist 2 Meter breit und etwa 1,5 Meter hoch. Selbst vollgefüllt wiegt er nur 3 bis 4 Kilo. Erst durch diese Rucksäcke wird das Gas transportabel und die Biogasanlage zum Geschäftsmodell. Wer mehr Biogas produziert, als er verbraucht, kann es an Nachbarn verkaufen, die es im Rucksack mitnehmen können. Die Rucksäcke und die Anlage hat die deutsche Agraringenieurin Katrin Pütz entwickelt.
Ich hatte natürlich, bevor ich damit angefangen habe, recherchiert, was wird in Afrika zum Thema Biogas bereits gemacht. Und da bin ich auf nationale Biogasprogramme gestoßen. Und eins, was tatsächlich zu der Zeit am weitesten war, war das in Ruanda. Da hat nämlich die Deutsche Entwicklungshilfe sich beteiligt und die haben unterirdische Fixed-Dome-Anlagen gebaut, so heißen die, die sind unterirdisch gemauerte Anlagen für einzelne Haushalte. Ich glaube, eine Anlage hat 1500 Euro gekostet. Und ich dachte mir, dass das mit Sicherheit niemals was Eigenständiges werden wird, was Ruanda selber umsetzen kann, ohne die Gelder aus dem Westen. Und das hat mich dann wieder geschockt, weil ich einfach diese Denkweise nicht verstehe, wie man solche ineffizienten, teuren Technologien in Länder bringen kann, wo die Leute sich sowas niemals leisten können werden.
Bis auf Ausnahmen blieben die Menschen also von Entwicklungshilfe abhängig, um solche Systeme zu kaufen. Sie wollte etwas anderes.
Die Idee war einfach, erstens eine andere Anlagentechnik zu verwenden, die günstiger ist, und zweitens diese Anlage dann auch rentabel zu machen. Das heißt, nicht eine Anlage für 1500 Euro im Boden, die ein bisschen Kochgas produziert, die sich aber niemals amortisieren wird, sondern eine Anlage, die sich in kürzester Zeit amortisiert, über den Verkauf von überschüssigem Gas.
Katrin Pütz will aus Hilfsempfängern Geschäftspartner machen. Der Biogasrucksack war vor 10 Jahren ihre Masterarbeit. Anschließend entwickelte sie die dazugehörige Biogasanlage, die nun auf dem Hof der Gisenjis in Kenia steht. Importiert und installiert wurde sie auf eigene Rechnung von einem Kenianer. Dass sie überhaupt importiert werden musste, ist nur eine vorübergehende Lösung. Katrin Pütz hat bei der Entwicklung ihres Systems darauf geachtet, dass alle Materialien auch in Afrika zu kriegen sind. Die Anlagen und Rucksäcke können also auch auf dem Kontinent hergestellt werden. Das lohnt sich aber erst, wenn klar ist, dass es tatsächlich einen Markt gibt. Für Kenia ist das noch nicht sicher. Katrin Pütz' kenianischer Geschäftspartner Michael Nganga testet das gerade aus. Er hat erst 2 Anlagen importiert. Der Ingenieur Nganga lebt seit 2003 in Deutschland.
Die Anlage ist schon eine einfache Technologie. Also ich wollte das als ein Augenöffner für die Leute auch verwenden, dass sie sehen, meine Probleme kann ich besser das lösen. Ich muss nicht erwarten, dass jemand von außen kommt und die Probleme von mir wegnimmt. Ich bin der Einzige, der Verantwortung hat, die Probleme zu lösen. Und ich möchte die Leute quasi Kraft geben und zeigen, die können das.
Arbeit auf Augenhöhe und Respekt sind auch für Katrin Pütz zentrale Argumente gegen Entwicklungshilfe. Ein weiteres: die Wartung der Anlagen. Die sei häufig nicht sichergestellt, wenn Anlagen im Rahmen von Entwicklungshilfeprojekten verbreitet würden. Sie dagegen hat sich viele Gedanken darüber gemacht, wie sich ein zuverlässiger Kundendienst aufbauen lässt.
Weil Biogasanlagen, das ist keine Technik, wo man einmal was reinschmeißt und das läuft dann für den Rest des Lebens, sondern da muss man sich täglich drum kümmern. Und das, obwohl das eine ganz einfache Technik ist, kann da immer mal Wasser in der Leitung sein, dann verstopft das Wasser die Gasleitung und dann kommt kein Gas mehr raus. Wenn man jetzt als Bauer nicht weiß, woran liegt das, dann funktioniert die Anlage für den nicht mehr, dann schmeißt er auch keinen Kuhmist mehr rein, dann produziert er nichts mehr und dann liegt die brach. Da gibt es zigtausende von solchen Anlagen, die in der Wildnis verstreut sind, die einfach aus so einem kleinen Grund nicht mehr funktionieren.
In ihrem Geschäftsmodell sind die Installateure eigenständige Handwerker, die Anlagen installieren, die Kunden trainieren und die Wartung übernehmen. In einigen afrikanischen Ländern funktioniert das bereits. Angebote mit Entwicklungshilfeorganisationen zusammenzuarbeiten, hat Katrin Pütz nach eigener Aussage mehrfach abgelehnt. Der Grund, sie will das System durchbrechen, in dem Afrikaner immer Hilfsempfänger sind. Bauer Stanley führt über seine Farm. Er fand es ganz selbstverständlich, dass er seine Biogasanlage kaufen musste. Stanley ist mit Leidenschaft Bauer. Ein paar Jahre lang hat er in Nairobi als Versicherungsmakler gearbeitet. Dann kehrt er auf den Hof seiner Eltern zurück. Sein Herz schlage nun mal für die Landwirtschaft. Gerade geht er in großen, schweren Gummistiefeln an den Farmgebäuden vorbei auf die Gemüsefelder, die direkt hinter dem Kuhstall beginnen. Der Blick weitet sich in ein Tal. Auf dem Hang wachsen grüne Bohnen, Koriander, Weißkohl.
Wir bauen unser Gemüse jetzt überwiegend biologisch an und benutzen viel Dung. Pestizide verwenden wir fast gar nicht mehr. Wenn man viel Dung auf die Felder bringt, haben Schädlinge keine Chance. Das haben wir inzwischen gemerkt.
Die Familie nimmt nicht einfach Kuhmist, sondern den Abfall aus der Biogasanlage, der viel hochwertiger ist. Neben dem Feld hat die Familie einen kleinen Wald gepflanzt. In den hohen Bäumen rauscht der Wind. Es ist seit Monaten ungewöhnlich regnerisch in Kenia.
Wir spüren den Klimawandel schon. Die Felder unten am Hang stehen wegen der heftigen Regenfälle im Moment unter Wasser. Normalerweise regnet es hier nicht derart extrem. Im Moment können wir diese Flächen nicht nutzen. Und vieles, was wir angebaut haben, verrottet durch den vielen Regen auf den Feldern. Der CO2-Ausstoß beschäftigt uns, weil er uns indirekt schon betrifft.
Der Umweltgedanke war bei den Gisengis ein Grund, die Biogasanlage zu kaufen, aber auch wirtschaftliche Überlegungen. Noch hat die Familie das Potenzial ihrer Anlage gar nicht ausgeschöpft, mit dem Verkauf von Biogas in Rucksäcken an ihre Nachbarn nicht begonnen.
Wir sind dabei, sie von der Idee zu überzeugen. Wir sagen ihnen, ihr könnt entweder von uns Gas in Säcken kaufen oder ihr kauft eine Anlage und verkauft selbst Biogas weiter. Wenn zwei oder drei Haushalte auf einem Grundstück stehen, könntet ihr euch das Gas auch einfach teilen.
Es fällt Stanley leicht, die Vorzüge der Anlage anzupreisen. Seit sie im August installiert wurde, läuft sie problemlos. Andernfalls wüsste er, wen er für die Wartung anrufen könnte. Dass er aber bei den Nachbarn noch für sein Biogas werben muss, obwohl es billiger wäre als Haushaltsgas, zeigt, die Idee mit den Rucksäcken ist kein Selbstläufer. Insgesamt verbreitet sich ihre Technologie nur langsam, räumt Katrin Pütz ein. Sie hat keinen genauen Überblick über den bisherigen Verkauf, da ihre Geschäftspartner unabhängig sind und zum Teil vor Ort produzieren. Sie schätzt aber, dass in ganz Afrika bis zu 400 Anlagen auf dem Markt sind und vielleicht 1500 Rucksäcke. Das sei, nach so vielen Jahren, kein durchschlagender Erfolg, räumt Katrin Pütz ein. Sie sieht darin ein Symptom für die Fehler im System und die Entwicklungshilfe als einen der Gründe.
Die Leute sind da, die Innovationen sind da, der Wille ist da, aber die Möglichkeit dazu ist einfach nicht gegeben. Weil wenn ein Geschäftsmann jetzt Biogas umsetzen will und er kommt einfach nicht weiter, weil er kein Unternehmen anmelden kann, weil er keine Importlizenz kriegt, weil er keine Devisen kriegt. Das heißt, er wird im Prinzip von seiner eigenen Regierung behindert. Warum wird er behindert? Weil es die Regierung im Prinzip nicht wirklich interessiert, was er da macht. Warum interessiert sie nicht? Weil sie von den Steuereinnahmen, die dieses Unternehmen abgeben würde, oder die Steuern, die gegeben werden würden, nicht abhängig ist. Warum ist die Regierung von den Steuern nicht abhängig? Weil Geld aus dem Westen fließt. Das heißt, das ist ein ganz kurzer Kreislauf, der im Prinzip durchbrochen werden muss, um vor Ort eine Veränderung überhaupt zu ermöglichen.
Hinzu kommt, dass Entwicklungshilfe den Markt verzerrt. Wer zahlt schon für eine Biogasanlage, wenn parallel dazu etwas Ähnliches verschenkt wird? Trotz aller Hürden ist Katrin Pütz zuversichtlich, dass sich ihre Anlage durchsetzen wird, zusammen mit ihrem Geschäftsmodell, in dem ihre afrikanischen Partner selbst Verantwortung tragen, statt Almosen zu empfangen.
Das war Bettina Rühl über das Biogas im Rucksack, das inzwischen in verschiedenen afrikanischen Ländern verkauft wird. Aber, wir haben es gehört, es könnte viel, viel besser laufen, gäbe es da nicht wesentliche Hindernisse, die unter anderem womöglich durch die westliche Entwicklungspolitik verursacht werden. Entwicklungshilfe für Afrika beenden. Das steht über dem Bonner Aufruf, den Kurt Gerhardt koordiniert und natürlich auch unterzeichnet hat. Und Kurt Gerhardt ist jetzt am Telefon. Herr Gerhardt, Sie haben viele Jahre auf dem afrikanischen Kontinent gearbeitet als Berater, unter anderem im Niger. Der Aufruf ist jetzt 1,5 Jahre alt. Ist der eigentlich provokativ oder ganz ernst gemeint?
Das ist schon ernst gemeint. Das klingt natürlich etwas harsch. Und jeder vernünftige Engagierte weiß, dass man nicht auf einen Knopf drücken kann und dann ist alles zu Ende und es nimmt einen neuen, besseren Anfang. Nein, nein. Sondern gemeint ist, dass wir nun mal allmählich nach 60 Jahren Entwicklungshilfe für den Kontinent daran denken müssen, dass wir das nicht noch weitere 100 Jahre machen wollen. Das entwürdigt ja auch die Afrikaner. Wir können doch nicht ständig auftreten als deren Lehrmeister und Helfer und denen den Eindruck vermitteln, ohne uns können die nichts. Das ist doch ein unmöglicher Zustand. Und das ist mit diesem Beschluss gemeint, dass wir nun mal allmählich daran denken müssen, die runterzufahren und dass in demselben Maße die Afrikaner, und das ist das Entscheidende, ihre Anstrengungen erhöhen müssen, für sich selbst zu versorgen, ihre eigene Entwicklung zu betreiben und das nicht nur abhängig zu machen von Verkauf von Bodenschätzen und von geschenkter Entwicklungshilfe.
Dann dürfte ja das Projekt, von dem wir jetzt gerade gehört haben, Biogas im Rucksack, das dürfte ja dann eigentlich ganz in Ihrem Sinne sein. Warum?
Ja, absolut, natürlich. Das ist ja Normalität, die da zum Ausdruck kommt in diesem Projekt. Und Normalität muss eben auch einkehren in unsere Beziehungen zu Afrika. Dass da wirtschaftlich Handelnde auf beiden Seiten sind, die sich austauschen. Und die selbst etwas hervorbringen. Das Problem ist, Afrika produziert nichts. Hm. Afrika produziert praktisch nur Geschenktes, Naturgeschenke, nämlich Bodenschätze. Aber verarbeitete Güter zum Beispiel, mit denen ja China und Korea und andere Staaten, der vor allen Dingen Ostasiens groß geworden sind, gibt es überhaupt nicht. Gehen Sie mal in einen Laden und versuchen Sie mal eine Luftpumpe zu kaufen, auf der draufsteht zum Beispiel Made in Sambia oder Made in Togo oder irgendwas. Sie können überhaupt nichts kaufen, das in Afrika produziert worden ist. Das ist doch, so kann es doch nicht gehen.
Aber ist nicht die Entwicklungshilfe derzeit auch so weit, dass sie das erkannt hat und auch sagt, gut...
Oh je.
Nee?
Ein bisschen schon. Natürlich gibt es überall vernünftige Leute, aber das hat sich derartig etabliert. Wissen Sie, da ist ja ein gigantischer Apparat daraus entstanden. Nehmen Sie nur mal die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, die frühere GTZ, TIZ heute, zigtausend Leute beschäftigt. Nehmen Sie noch dazu die Weltbank und die Entwicklungshilfeeinrichtungen der Vereinigten Staaten, Englands, der Europäischen Union. Da sind ja Hunderttausende, die sehr schön davon leben. Nicht? Leute, die mit Entwicklungshilfe zu tun haben, denen geht es finanziell gut. Das habe ich ja am eigenen Leibe erfahren. Wie wollen Sie denn das wieder abbauen?
Also das ist quasi ein System, das sich selbst ernährt.
Immer mehr, ja.
Jetzt steht in dem Aufruf ja auch, die bisherige Entwicklungshilfe macht keinen Sinn, Zitat, weil die herrschenden Gruppen der Länder das Ziel haben, sich persönlich zu bereichern. Also das,
das ist
heißt,
ein Riesenproblem. Ja,
aber ist es nicht ein bisschen pauschal auch?
Ja,
also man könnte
ja
auch solche persönlichen Bereicherungen, man sieht es ja, also die leben da, die Herrschenden oft also in Saus und Braus und also haben nichts zu tun mit den Lebensrealitäten der Bevölkerung, die sie eigentlich vertreten sollen. Aber man könnte doch vielleicht solche Bereicherungen auch im Vorfeld verhindern.
Ja, wie denn? Wie sollen wir das verhindern?
Ja, zum Beispiel, indem man Entwicklungshilfe an bestimmte Konditionen knüpft.
Ja, das tun wir ja alles. Aber das scheint ja nicht zu funktionieren, denn es ist nach wie vor so, pauschal muss man über 54 Staaten reden, sonst geht's gar nicht. Sonst müssen wir über jeden Einzelnen unterschiedlich sprechen. Nein, aber insgesamt ist es so, dass Afrika viel zu schlecht regiert wird, dass viel zu viele Menschen Macht haben, die in der Tat nicht in erster Linie das Wohl der Völker im Sinn haben, sondern das Wohl der eigenen Clans und des eigenen Bankkontos und ihrer Umgebung, die diese Regime tragen. Nehmen Sie so einen Fall wie Kamerun mit dem Präsidenten Biya, der seit Jahrzehnten da herrscht. Und einer von diesen Leuten ist, die ich eben kurz skizziert habe.
In dem Aufruf geben die Unterzeichner, die jetzt auch, also es sind alles Menschen, die viele Jahre in Afrika gelebt und gearbeitet haben, auch Anregungen, wie es besser gehen könnte. Was wäre denn da der wichtigste Punkt?
Der wichtigste Punkt ist zweifellos, dass wir den Afrikanern klar machen müssen, Leute, wir sind nicht in erster Linie für euer Wohl und Wehe zuständig, sondern das seid ihr selbst. Es kann ja nicht heißen, dass man sich völlig zurückzieht. Aber der Akzent, das Gewicht der Entwicklung muss viel mehr auf die Afrikaner gehen und von uns weggehen. Die Afrikaner haben die eigenen Möglichkeiten, Entwicklung zu betreiben, bisher bei weitem nicht ausgeschöpft. Und das ist, was man ansteuern muss, dass das passiert.
Vielen Dank, Kurt Gerhardt, Mitunterzeichner und Koordinator des Bonner Aufrufs Entwicklungshilfe für Afrika beenden. Dankeschön. In der Weltzeit im Deutschlandfunk Kultur beschäftigen wir uns in 4 Folgen mit dem Schwerpunkt 50 Jahre Ende des Biafra-Krieges. Der Biafra-Krieg gilt als die Geburtsstunde der humanitären Hilfe und in weiterem Sinne auch der Entwicklungshilfe. In der nächsten Folge geht es dann um afrikanische Philanthropen, die in Bildung investieren, um irgendwann in naher Zukunft einen zweiten Nelson Mandela zu finden. Ich bin Ellen Hering. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.